die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von der Weinbrater. Nagi, bis ehrlich, ist es heute soweit? Wolltest du mir etwas beichten?
Nein.
Wieso nicht?
Ich habe nichts zu beichten.
Ja, mal, du hast jetzt so einen Wein mitgebracht, der heisst La Confession, die Beichte. Und dann müsstest du mir jetzt schon irgendein Geheimnis aus deinem Leben erzählen, finde ich.
Na, vielleicht heisst das ja auch, ich serviere dir das und jetzt kannst du dich mal ein bisschen locker machen und halt wirklich aus der Seele raus plaudern und nicht immer da einen auf cool machen und deine Fassaden aufrecht behalten.
Bla, bla, bla. Also, wie der Wein heisst, das wissen wir schon und alles andere über den Wein werden wir euch jetzt erzählen. Und es geht ins Bordeaux und die, die uns regelmässig hören, die wissen, wir haben ja jetzt gerade so eine Dreier-Serie Bordeaux-Weine gemacht, Einstiegs- und Zweitweine. Und in der letzten Folge haben wir auch so einen Einstiegswein gehabt und das ist, ich sage jetzt mal, eher ein bisschen ein durchschnittliches Erlebnis gewesen. Und dann haben wir gefunden, ja komm, jetzt machen wir noch eine vierte Folge zu Bordeaux und jetzt stellen wir uns aber mal so einen richtig schönen Bordeaux auf den Tisch und für das gehen wir auch in eine schöne, klassische Bordeaux-Region rein, nämlich auf Saint-Émilion. Saint-Émilion, eines von sehr bekannten Weinbauregionen in Bordeaux, Rebfläche rund 5'500 Hektar, hat einen rechten Ausstoss, 40 Millionen Flaschen wird dort produziert. Sie haben drei Traubensorten, die man dort hauptsächlich anbaut, Merlot, Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon. Und ja, man sagt, aus Saint-Émilion kommen auch so ein bisschen die eleganten, auch dichteren Rotweine.
Vielleicht, wenn ich da noch kurz darauf einhake, wirklich die Hauptsorten sind Merlot und Cabernet Franc. Cabernet Sauvignon kommt zu kleinen Teilen vor, also wirklich das Gros haben wir auf den anderen beiden. Und Cabernet Sauvignon ist halt wirklich der Vertreter vom linken Ufer, aus dem Medoc und fühlt sich eher dort wohl, weil man hat noch ein bisschen das Meeresklima, das Atlantische, die Luft, all das, was dazu beiträgt, dass der Stamm die Rebsorte sich besser und wohler fühlt. Und natürlich Saint-Émilion aufgrund von seiner Lage ist halt eher ein bisschen kontinentaler. Vielleicht, wenn wir gerade mal kurz auf die Karte schauen, bist du dabei?
Ja, schauen wir mal die Karten an. Vielleicht noch schnell Saint-Émilion. Wieso heisst das eigentlich so? Wir haben in einer unserer letzten Folgen ja schon mal beschrieben, dass das ein schönes mittelalterliches Städtli ist. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir ja dort auch gesagt, wenn man so Bilder anschaut, wollen wir eigentlich sofort dorthin. Es gibt aber auch eine Legende und die handelt vom heiligen Émilion. Das war ein Einsiedler, der in einer Kalksteingrotte gewohnt haben soll und so soll die Region zum Namen gekommen sein. Ist eine Legende, auf jeden Fall der Name, der ist heute, steht heute einfach für sehr tolle Weine. Und ja, schauen wir mal auf die Karte, mit was für einer Region haben wir es mal genau zu tun. Nagi, tu doch mal vielleicht schnell unseren HörerInnen schnell einen Begriff geben, wo man diese Region denn findet in Bordeaux.
Ich glaube, wir gehen gerade von Bordeaux selber aus, die Stadt. Die einen oder die anderen, wenn ihr die vorige Folge schon angehört haben, dann wissen ihr, es gibt Gironde. Die wird gespeisen von zwei Flüssen, von der Garonne und von der Dordogne. Bordeaux selber liegt an der Garonne. Und dann, wenn man von Bordeaux aus dort nach Osten schaut, dann sieht man Libourne, ein bisschen weiter rein. Und Libourne ist so der Ort, wo Pomerol und Saint-Émilion sind. Saint-Émilion ganz unten dran am Fluss zu. Und Pomerol tut dann eigentlich im Norden an Saint-Émilion aufschliessen. Und so tut sich das dann nachher eigentlich dort in die Landschaft einbetten.
Und jetzt reden wir ja immer so ein bisschen von Linksufer, Rechtsufer. Vielleicht kannst du das auch noch so schnell ein bisschen genauer beschreiben. Was meint man denn, wenn man da jetzt von Links- oder Rechtsufer redet?
Also das linke Ufer ist das Medoc. Und das Medoc zieht sich halt wirklich auch in Gironde raus, Richtung Meer. Und das absolut Charakteristische für die Linksuferigen, also für die Medoc, wie ist ein höherer Anteil an Cabernet Sauvignon in Blend rein, wenn man nachher eigentlich den Wein abfüllen, weil der Cabernet Sauvignon unter diesen klimatischen Verhältnissen besser ausreift. Und das ist vielleicht jetzt gerade das Stichwort, um auf Saint-Émilion selber anzuschauen. Saint-Émilion am rechten Ufer, eben mehr Merlot, mehr Cabernet Franc in den Anteil. Es gibt eine Ausnahme, Château Fichac, wo zu Dritteln alle drei Sorten in seiner Cuvée drin hat, aber sonst ist es wirklich Cabernet Franc Merlot, wo man grossmehrheitlich antrifft.
Und warum trifft man genau die zwei dort ein bisschen an? Hat das einfach mit den Böden zu tun, die ideal sind jetzt für die Traubensorten, oder warum haben die sich dort gerade so etabliert?
Es ist immer ein Zusammenspiel von Klima und Boden. Wenn man das Klima vielleicht gerade mal als erstes annehmen, eben Linksufer eher meeresprägt, du hast Luft, die vom Meer herweht, es ist näher an der grossen Wassermasse und Sentimillion im Vergleich dazu ist dann halt schon eher wieder im Hinterland. Wir reden jetzt nicht von x hunderten Kilometern, aber jetzt so im Vergleich ist es halt eher kontinentales Klima. Das sind wieder ganz andere Einflüsse. Und natürlich dann der Boden oder eben das Klima, wie der Franzose so schön sagt, wo dort dann auch absolut speziell ist, nämlich Saint-Emilion selber, das Dorf, sitzt auf einer Kalkplatte, also wirklich ein Plateau mit sehr mageren Böden, wo auch die meisten Premier-Grüs, also von diesen absoluten Spitzen wie die high sind. Ich weiss nicht, hast du präsent, wie das so ist mit diesen Premier-Grü-Klasse?
Wir sind ja in Bordeaux, da weiss man, es ist immer ein bisschen kompliziert und es gibt ja nicht nur ein System über ganz Bordeaux, sondern es gibt dann wieder so regionale Gegebenheiten und ja, die sind jetzt in Saint-Emilion wieder ein bisschen speziell. Es gibt beispielsweise Grand Cru-Weine aus Saint-Emilion, aber im Prinzip ist das jetzt wirklich Augenwischerei, weil es darf sich sehr vieles dort einfach Grand Cru nennen. Es ist so nicht so das knallharte Regelwerk, das sagt, nur die Parzelle ist ein Grand Cru und die ist es nicht. Aber nach oben raus gibt es dann eben wieder ein bisschen härtere Richtlinien, oder?
Ja, genau, weil schlussendlich tun die Bordeläser in Saint-Emilion, ja, ich sage jetzt mal, so eine Dreiklassengesellschaft unterhalten. Wir haben ein Premier Grand Cru Klasse A, ein Premier Grand Cru Klasse B und dann haben wir noch Premier Grand Cru. Wenn wir jetzt dort dann schon eine Unterteilung vorne ist es so, alles was Klasse, also Grand Cru Klasse ist, sei es jetzt A oder B, gehört zur Spitze. Und Grand Cru darf sich eigentlich alles nennen, was von dort kommt. Tönt natürlich auch toll.
Ja, ja. Wir haben dort einen Grand Cru auf dem Tisch, also wir heben jetzt da nicht völlig ab. Man kann das auch quantifizieren. In der Klasse Grand Cru Klasse A hat es 4 Weingüter. Grand Cru Klasse B sind es 11 und für die Grand Cru, eben der, den wir heute auch da haben, sind es dann 57, wo sich das auf die Flasche schreiben. Wie gesagt, Grand Cru ist keine offizielle Rangierung. Das Klassifizierungssystem, das kommt so aus den 50er Jahren, aus den 1950er Jahren, also eigentlich so für Bordeaux-Vergleich relativ spät etabliert, wenn man so will. Der Weinbau in dieser Region, der ist auch nicht so alt. Man hat zwar schon im 18. Jahrhundert Qualitätswein gehabt, aber bis sich die Saint-Emilion-Weine so ein bisschen emanzipiert haben, auch eben vom anderen Ufer, ist es dann eben schon so ein bisschen ins 20. Jahrhundert hineingegangen.
Ja, es sind eigentlich wirklich regelrechte Spatzünder gewesen. Zusammen mit dem Pomerol, wo ja die Merlot-lastigsten Bordeaux darstellen. Und sie haben dann auch im Nachgang eine entsprechende Zeitdauer gebraucht. Und so ist nachher auch das Klassifikationssystem entstanden. Das Spannende dort daraus aus ist sicher auch, das System wird in Saint-Emilion immer wieder überprüft. Also die Weingüter müssen antraben zur Güteprüfung. Und dann wird das Label wieder neu vergeben. Und so kann man dann auch wirklich sagen, es gibt irgendeine Instanz, die darüber entscheidet, ob du das Label Grand Cru Klasse A, B darfst tragen oder nicht. Und so soll dann auch die Qualität zumindest geprüft sein.
Schauen wir mal noch so ein bisschen das Geologische an, Klima und Böden. Da gibt es ja vor allem so ein bisschen 4 grössere Zonen, wo man Wein anbaut. Das erste ist so ein bisschen das Kalkplateau mit mageren Böden, wo eben die meisten Premier Cru dann daheim sind.
Als zweites folgend auf das Kalkplateau, wo aber auch wirklich Saint-Emilion als Dorf oben drauf die Hei ist und darum auch sehr viele Weingüter oder die besten Weingüter in nächster Nähe zum Dorf sind, folgt dann so eine Kiesterrasse im Süden von der Appellation mit Sand und wenig Lehm, wo sich dann maßgeblich eigentlich auf 2 Güter verteilt, nämlich Fichac und Cheval Blanc.
Die dritte Zone, das ist sind dann so die Ausläufer von dem Kalkplateau. Dort hat man es dann eher so mit Lehm- und sandhaltigen Böden zu tun.
Ja, und als letztes dann so die Schwemmlandböden aus Sand, Kies in der Nähe vom Fluss, wo aber schlussendlich ja, aufgrund von der Exposition der eher geringeren Neigung nicht wirklich als die grossen, wahnsinnigen Terroir bekannt sind.
Aber doch vier Gebiete, wo sicher jedes ein bisschen so seine eigene Stilistik hervorbringt. Also, wenn man jetzt noch so ein bisschen auf die Weinsorten schaut, du hast schon ein bisschen gesagt, der Merlot ist so ein bisschen die dominierende Sorte, oder? Rund 60% von der Anbaufläche gehen auch auf den Merlot. Und es gibt halt auch in dem Saint-Emilion sehr viele kleine Lagen, Mikrolagen, was wieder heisst, man kann da einfach wieder sehr viel Überraschendes auch entdecken.
Ein grosser Teil, der zu diesen Mikrolagen beiträgt hat, das sind ja die sogenannten Boutique Wineries oder eben Garage Wein, wo der eine oder der andere entsprechendem Vorbild, Château Valandreau, ich glaube, das sind nicht einmal 2 Hektare, wo der gehabt hat und das angefangen hat und dann andere eigentlich auf ihn mitziehen haben, weil plötzlich so Mikro-Wineries riesen erfolgreich geworden sind auf dem Markt und sich wahnsinnig gut verkauft und ist dann die Modeerscheinung einfach so weitergegangen. Und es ist noch spannend zu sehen, dass dann die einen oder die anderen so angefangen haben und dann daraus aber auch wieder Güter entstanden sind, die dann zugewachsen haben.
Das Schöne an so einem Gebiet wie Saint-Emilion finde ich ja, ich meine Bordeaux, wenn man sich mit Bordeaux befassen wie technisch, oder, dann kann man auch sehr schnell wieder aufgeben, wenn man es noch nicht oft gemacht hat, weil es überfordert einen. Es ist riesig, es gibt viel Gebiet, viele Bezeichnungen, viele Klassifizierungen und so. Und was man eben machen kann, um sich so eine Region zu erarbeiten, finde ich, ist eben sich einfach mal einen rauspicken, wie jetzt in dem Fall Saint-Emilion, und eben sich einfach mal mit so einer Subregion befassen, statt gerade versuchen, über das ganze Bordelais sich eine Übersicht zu verschaffen. Weil allein in so einer Region, finde ich, gibt es ja dann schon wieder sehr viel zu entdecken.
Ja, und ich finde wirklich, du machst da einen spannenden Punkt auf, oder? Mit Saint-Emilion mal starten, weil zumindest sagt man, das ist etwas, was die meisten machen, wenn sie mit Bordeaux starten, gehen sie auf einen Saint-Emilion. Und das soll anscheinend darum der Fall sein, weil man sagt, Saint-Emilion ist so ein netter Einstieg. Man braucht nicht so lange warten wie bei einem Linksuferigen, bei einem Médoc. Er braucht aber vielleicht ein bisschen Zeit im Vergleich zu einem Pomerol, aber schlussendlich der Einstieg fällt leichter, weil man hat so ein bisschen das Überschwängliche vom Merlot und dann noch ein bisschen die Eleganz durch den Cabernet Franc, und das gibt dann nachher eigentlich so mal so einen ersten Footprint, wo man sich aus der Region mitnehmen kann.
Und das machen wir jetzt auch mit dem Wein von Château La Confession. Das ist eigentlich noch gar nicht so ein Salzweingut. Das ist 7 Hektar gross. Es gehört dem Jean-Philippe Chanouet. Das ist doch ein recht bekannter Winzer. Dem gehören mehrere Weingüter. Und das ist jetzt eins davon. Also, der hat sich recht etwas ausgebaut. Der hat sich recht etwas aufgebaut. Und seine Familie macht seit dem 19. Jahrhundert Wein, und das Château La Confession, das hat er aber erst Ende der 90er Jahre erworben, und dann hat es noch ein bisschen gedauert, weil 2001 hat er dann sein Debüt gegeben, ist also die erste Abfüllung dann gekommen. Er ist vorher in verschiedenen Betrieben als Kellermeister unterwegs gewesen, und daneben bei La Confession, da haben wir jetzt 50% Merlot, also schon ein bisschen unter dem Saint-Emilion-Schmenet, und 45% Cabernet Franc. Und dann wird das noch ein bisschen angereichert mit 5% Cabernet Sauvignon, oder?
Ja, aber auch wieder, ich finde das sehr eine spannende Mischung. Man orientiert sich dort auch wieder eher an den Gütern, die den höheren Cabernet Franc-Anteil haben. Kann natürlich sein, dass das auch mit dem Klimawandel zu tun hat, würde ich jetzt sagen. Weil ein guter Freund hat mir manchmal gesagt, Cabernet Franc musst du eigentlich dann kaufen, wenn die Jahre besonders heiß gewesen sind. Weil dann kann er es voll ausreifen und dann kommt die Finesse und die Frucht am besten zur Geltung. Und ich meine doch, in Zeiten von zunehmendem Erwärmen und Erhitzen kann das vielleicht eine Strategie sein, dass man den Sortenspiegel da eingehend anpasst, um so halt immer noch weiterhin bekömmliche Wein auf die Flasche zu kriegen.
Auf jeden Fall haben wir es da, glaube ich, auch wieder mit jemandem zu tun, der mit ziemlich Leidenschaft dabei ist. Ein Beispiel für den Fassausbau von seinen Weinen ist er sehr, sehr wählerisch und kauft die Fässer von 4 verschiedenen Küffern ein. Das heisst, jeder Küffer hat ja wieder so ein bisschen seine eigene Philosophie, und das spürt man dann einfach auch an der Machart von diesen Fässern. Also da sieht man schon, wir sind da innen wieder ein bisschen in der detailverliebten Region unterwegs. Ja, aber jetzt nimmt es mich wirklich mal Wunder, wie denn das so tut mit dem Wein. Ich schaue mal noch schnell einen Blick auf die Etikette. Und da jetzt einfach zwei Fahnen, die sich überkreuzen und ein Kreuz drauf haben. Ich nehme jetzt an, dass das einfach das Wappen von dem Château ist. Und der Rest ist recht unprätentiös. Schon alles Nötige drauf, mit grossen Buchstaben geschrieben. Was mir schon auffällt, als ich den Wein zuerst mal gesehen habe, das sind einfach die Blautöne. Also die Wappen auf dem Etikett sind blau. Da oben die Kapsel ist auch blau. Und das gibt dem Wein irgendwie so ein bisschen, oder der Weinflasche rein, so ein bisschen etwas Eleganz. Und hat auch noch einen Vorteil, wenn sie im Weingestell ist, dann findet man sie immer gerade. Obwohl, als ich sie in deinem Keller heute bin geholt, habe ich sie nicht gerade gesehen.
Also du bist sie ja nicht geholt, ich habe sie müssen geholt.
Weil ich sie nicht gefunden habe. Du hast sie einfach so schlecht versorgt, vermutlich.
Nein, ich glaube, du bist einfach ein blinde Nuss.
Wieder irgendwo hinten reingeschoben, wo ich es einfach nicht finde. Gut, ja, der Nagi hat die Nase schon im Glas. Was schmeckst
du? Ich finde es einfach gerade recht cool, was da kommt. Der Duft ist wirklich so dunkelbeerig, Brombeere, dann auch so ein bisschen säurebetontere Johannisbeere, die dann wirklich Wahnsinns-Parfüm abgeben. Man hat aber auch so ein bisschen Tabak, ein bisschen erste Reifetöne, weil wir haben es ja doch mit einem 2016er zu tun. Was ich jetzt wunderbar Faden auftue, zumindest in der Nase. Also ich finde das hochinteressant.
Ich muss sagen, in unserer letzten Folge, wo wir den mittelmässig schlechten Wein probiert haben, das ist ja genau das. Ich finde, dort hat es schon in der Nase angefangen. Es kommt einem so nichts entgegen, wo du nicht das Gefühl hast, da passiert jetzt etwas. Und das ist jetzt das pure Gegenteil. Da finde ich, da fast schon ein bisschen anfangen zu schmecken. Und dann tut sich schon mal etwas auf und du merkst, da kann man sich drauf freuen.
Ich habe jetzt gerade einen Schluck genommen. Ich muss sagen, klar, du tust jetzt referenzieren auf die letzte Folge. Wir müssen auch immer noch sagen, das war ein 21er-Jahrgang. Es ist, sagen wir, ein mässiges Jahr. Und mit 2016 haben wir doch einen Jahrgang jetzt auf dem Tisch, wo verwöhnt worden ist von den klimatischen Verhältnissen. Auch das Terroir ist ein Gutes, wo la Confession wächst. Und ich finde, das spiegelt sich am Gaumen wieder. Also das, was ich jetzt da spüre, ist samtig. Es ist... hat eine gewisse Süße, man spürt auch das Holz noch vom Fass, aber auf eine gute Art und Weise. Das
ist überhaupt nicht dominantes Holz, sondern es tut sich so schön einreihen, so in die Aromatik.
Ja, es tut sich integrieren. Und es kommt dann auch noch so etwas Feinkörniges von der Tanninstruktur her, also nicht störend, nicht overwhelming, sondern ja, es geht so in das Elegante innen, wo wir ja auch am Anfang gesagt haben, wofür Saint-Emilion bekannt ist.
Eleganz, finde ich, trifft sehr gut bei dem Wein. Und zwar Eleganz im Sinn von, es drängt sich nichts auf, es ist nicht dominant, aber die Geschmäcker, die sind einfach, wenn man es im Gaumen hat, spürt man, wie schön, dass die aufeinander auch abgestimmt sind. Also etwas sehr schön austariert, nicht jetzt ein kantiger Wein so, sondern einfach etwas, was man ganz schön, ganz ruhig kann trinken und wo einfach bei jedem Schluck so ein bisschen Spass macht. Und so liebe ich auch Weine, wenn sie so sind, nämlich eben nicht knallend oder nicht etwas vorgeben, wo sie nicht sind, sondern einfach so in sich ruhend. Und ja, das würde ich dem zugestehen, das ist so in sich ruhender Wein, wo sich dann einfach so ganz ruhig und unaufgeregt, aber sehr, sehr schön entfaltet.
Oder vielleicht dann eben für Aufregung sorgt, weil er so schön ist.
Also so schön können Bordeaux-Weine sein. In dem Fall auch noch zahlbar, kostet 25 Franken. Ein Bordeaux für 25 Franken, der so schmeckt, also da muss man kein schlechtes Gewissen haben.
Nein, also von meiner Seite eine absolute Empfehlung. Ich finde Château La Confession, seit ich das durch meinen lieben Freund Stefan kennenlernen durfte, ein Bordeaux in einem Preissegment, wo ich mich nie scheuchen aufzutun, sei es zum Essen, sei es zu einem lieben Menschen zusammen ein Glas Wein zu trinken und ein bisschen zu diskutieren. Es ist wirklich eine Empfehlung. Und ich finde eine Empfehlung, die preislich absolut Sinn macht.
Wunderbar. Also wenn ein Wein-Podcast so endet mit so einem Wein, dann ist die Welt eigentlich vorübergehend wieder ein bisschen in Ordnung.
Ich würde sagen, gehen wir kochen.
Hast du jetzt aber zum Schluss, Nagi, jetzt hast du doch ein, zwei Gläser Wein gehabt. Willst du mir jetzt noch etwas beichten?
Nein, ich warte immer noch darauf, dass du jetzt endlich deine Fassade lassen fallen.
Du bist manchmal so anspruchsvoll. Ja, dann lassen wir es doch bei dem sein. Ich kriege die Beichte nicht raus. Vielleicht beichtet er mir ja etwas, wenn wir das Mikrofon abgeschaltet haben. Ja, schön, dass wir bei uns dabei gewesen sind, wo wir jetzt einfach einmal noch so einen richtig schönen Bordeaux auf den Tisch genommen haben. Und was wir aber eigentlich wollen, jetzt in diesen vier Bordeaux-Folgen, die es jetzt geworden sind, statt drei, ist euch einfach einmal das Spektrum aufzeigen, was es gibt. Es gibt schöne Bordeaux-Weine, ausgebaute Bordeaux-Weine, es gibt Einstiegsweine, es gibt Zweitweine, es gibt sehr nette Sachen, es gibt auch sehr schwierige Sachen. Ich glaube, das ist einfach auch ein Mini-Mini-Querschnitt durch das Weingebiet.
Ja, und ich glaube, es wird nicht der letzte sein, den wir probiert haben. Aber jetzt so für den ersten Einstieg in diesen Preissegmenten, finde ich, haben wir eine spannende Reise können machen. Und für mich hat es halt schon ein bisschen gezeigt, Saint-Emilion ist ein bisschen the place to be.
Der Streber, he? Die es immer super machen. Ja. Genau, eine Erkenntnis, die ich aber noch mitnehme, okay, also Bordeaux ist doch ein Weingebiet, wo mit einem Weinbraterbudget für 30 Franken ist da einiges möglich. Und das ist auch nicht in jedem Weingebiet immer so garantiert, oder? Und das finde ich trotzdem noch toll, dass das noch geht. Ja, wo investiert ihr euch in extra 30 Franken für eine Flasche Wein? Wir sind immer um Tipps dankbar. Ihr könnt uns schreiben, prost@dieweinbrater.ch, wenn ihr einen Tipp habt. Das nehmen wir immer sehr gerne entgegen, weil auch wir wollen natürlich immer wieder etwas Neues entdecken. Und sonst wäre es das für die heutige Folge. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dorthin wünschen wir euch eine gute Zeit. Tschüss zusammen und tschüss Nagi.
Gianelli.
Willst du wirklich nicht beichten?
Ich habe nichts.